Bevor ich mit dem Gebet anfange, ich will was über heute Abend sagen, liebe Brüder und Schwestern. Wir behandeln heute, was ich überzeugt bin, der schwierigste Text ist im ganzen Alten Testament. Und das ist die Opferung von Jephthas Tochter. Ich werde, vor ich das tun, und ich werde das ablesen, nicht freisprechen, weil es ist sehr vielschichtig, meine Antwort, und ich will nicht zu diesem Thema freisprechen, sondern ablesen, wie es in mein Buch die nächsten Monate rauskommt. Das ist ein sehr, sehr schwierig und vielschichtiges Thema. Aber vorher werden wir etwas über Jephtha von Kapitel 7 aus dem Richterbuch. Jetzt beten wir. Herr, du willst nicht fromme Worte noch fromme Gebärde. Du willst, dass dein Wort wie ein Schwert uns durchdringt. Du willst nicht meine Gebete, sondern dein Wort, welches meine Lippen formt, in Dank und Ehrfurcht. Amen. Wir lesen aus Richter Kapitel 11. Oh, eigentlich, wir lesen aus Richter die Ende von Kapitel 10. Der Richter Jephtha. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagert sich in Gilead. Aber Israel versammelt sich und lagert sich in Mizpa. Und die Oberen des Volkes von Gilead sprachen untereinander, wer ist der Mann, der anfängt mit den Ammonitern zu kämpfen? Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha, einer Gileaditer, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben in unserer Familie, denn du bist der Sohn einer anderen. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob, und es sammelte sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm aus. Und eigene Zeit danach kämpfen die Ammoniter mit Israel. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpfen, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen, und sprachen zu ihm, komm, sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, darum kommen wir nun wieder zu dir, damit du mit uns siehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen und unser Haupt seist über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich wiederholt, um gegen die Ammoniter zu kämpfen, und der Herr sie mir in die Hand gibt, soll ich dann eure Haupt sein? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, der Herr sei Ohrenzeuge zwischen uns und strafe uns, wenn wir nicht tun, wie du gesagt hast. So ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupt und Obersten über sie. Und Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte, für den Herrn in Mizpa. Dann sandte Jephtha Botschaft zum König der Ammoniter und ließ ihn sagen, was hast du mit mir zu schaffen, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Der König der Ammoniter antwortete den Boten Jephthas, weil Israel mein Land genommen hat, als sie aus Ägypten zogen, von Arnon an bis an Jabbok und bis an den Jordan, so gib's mir nun gutwillig zurück. Jephtha aber sandte abermals Boten zum König der Ammoniter, die sprachen zu ihm, so spricht Jephtha, Israel hat kein Land genommen, weder den Moabitern noch den Ammonitern, denn als sie aus Ägypten heraufkamen, zog Israel durch die Wüste bis ans Schilfmeer und kam nach Kadesh. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach, lass mich durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter hörte nicht auf sie und sandte sie zum König der Moabiter, der wollte auch nicht, so blieb Israel in Kadesh. und zogen die Wüste umher, und sie umgingen das Land der Edomiter und Moabiter und kommen von Sonnenaufgang her an das Land der Moabiter und lagert sich jenseits des Arnon, aber sie kamen nicht ins Gebiet der Moabiter, denn der Arnon ist die Grenze von Moab. Und Israel sandte Boten zu Sichon, den König der Amoriter, zu Heschbon, und ließ ihn sagen, lass uns doch dein Land ziehen bis an unseren Ort, bis an unseren Ort. Aber Sihon traute Israel nicht und ließ es nicht durch sein Gebiet ziehen, sondern versammelt sein ganzes Kriegsvolk und lagert sich bei Jahas und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab Sihon mit seinem ganzen Kriegsvolk in die Hände Israel und sie erschlugen ihn. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, von Arnon bis an den Jabuk und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vertrieben vor seinem Volk Israel, und du willst ihr Land einnehmen. Du solltest das Land derer einnehmen, die dein Gott Chemosh vertreibt, uns dagegen das Land derer einnehmen lassen, die der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat. Meinst du, dass du ein besseres Recht hättest als Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter? Hat dieser auch je mit Israel gerechtet oder gekämpft? Obwohl Israel 300 Jahre gewohnt hat, in Heschbon, in Arera und ihre Ortschaften und in alle Städten, die am Arnon liegen, warum habt ihr sie nicht mit Gewalt genommen in dieser Zeit? Ich aber habe mich an dir gesündigt, du aber tust so Böses an mir, dass du mit mir kämpfst. Der Herr, der da Richter ist, richte heute zwischen Israel und die Ammoniten. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf den Worten Jephthas, die er ihn sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha, und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mizpe, das im Gilead liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt, gegen die Ammoniter. Wir wollen am Anfang ein bisschen hier vorgehen. Vielleicht soll ich ein bisschen erklären über die ganze Landschaft. Gilead ist das Ostbank, nicht der Westbank, sondern der Ostbank, im Grunde genommen von Jordan. Dieses Land hat dann 2,5 Stämme, Gad, Ruben und die halbe Manasse von den Amoriten. Na, was sehr schwierig an diesem Text ist, Amoriter. Öfter steht da für die ganze Stämme, die ganze feindliche Gruppen, Völker im ganz Israel. Hier steht die aber nur für dieses bestimmte Gebiet, und das ist die Ostbank von Jordan. Das ist nicht Land, die Gott ursprünglich Israel gegeben hat. Aber über dieses Land, und das bedeutet der Westbank, schon. Das soll am Anfang deutlich gesagt. Zweitens, Edom ist das Gebiet um den Todesmeer und die Golf von Akaba, das ist, wo Esaus Nachkommen wohnen. Die ist nicht angetastet, genau wie Jephthah natürlich sagt von Josua. David hat dieses Gebiet wie überall erobert. Moab ist die heutige ostjordanische Hochland. Die hat David auch unterworfen. Die geht zurück zu die älteste Sohn von Lots. Moab ist sehr wichtig. Aus einem Grund. Weiß jemand, warum Moab so wichtig ist? Ja, das ist auch. Aber noch was anderes. Und die Baal Peor ist, wo Israel diese schreckliche und endzeitliche und zentrale Götze da in Moab kennengelernt hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Ammoniter haben ihre Hauptstadt als die Hauptstadt, was heute Amman werde. Das ist die andere Teil von Jordanien. Jordanien ist ein sehr großes Land im Gebiet. Schauen wir jetzt diesen Text und dann kommen wir am Schluss zu diesem sehr schwierigen Text über diese Opferung. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagert sich in Gilead. Dies ist das Land, wie ich wiederhole, die 2,5 Stämme da auf die Ostbank von Jordan, die gehört aber Israel seit, wie hier gesagt wird, mehrere hundert Jahren. Aber Israel versammelt sich und lagert sich in Mizpah. Da hat Jakob ein Bund mit Laban gemacht, Mizpah, und da stammt Jephthah. Und die Oberen des Volkes von Gilead sprachen untereinander, wer ist der Mann, der anfängt, mit den Ammoniter zu kämpfen? Sie haben alle Angst. An was erinnern wir sofort? Die oberen versagen. Wer hat Angst zu kämpfen, wenn er kämpfen müsste in einen Zweikampf? Die entscheidet auch über das Land. Das ist Saul. Wir müssen lernen, gesamtbiblisch, denn Themen laufen links und rechts durch die Bibel. Ich habe von Luther gelernt, die Bibel gesamt. Rückblick, Vorblick, denn der Herr sieht alles als eins. Er steht über die Zeit. Wir leben in der Zeit. Geschichtliches Denken, biblisch-geschichtliches Denken, ist gesamtbiblisches Denken. Und das ist das Problem mit der modernen Theologie. Die Theologie, der verhaftet ist, ein geschichtlicher Kenntnis, die kommt aus der modernen Zeit, die absolut säkulär und nicht biblisch ist. Gottes Heilsplan ist eine Einheit, von Anfang bis zu Ende. Wir sehen, Jesus war da von Anfang an. Seine Kreuzigung, alles war vorgedacht von dem Herrn. Wir, der Bibel, gibt uns diese Riesenschau, diese große Schau, die hat nicht mit die säkuläre, ich bin zuerst promovierter Historiker, und ich kenne diese säkuläre Art, Geschichte zu betrachten, aber das ist nicht biblische Art. Biblische Art ist eine Ganzheit. Vorwärts, rückwärts, alles innerhalb Gottes Heilsplan. Und diese Themen wiederholen sich, sind einander gewoben. Alte und Neue Testament. Eine Einheit, vor allem eine Einheit in Jesus Christus. Und die Oberen des Volkes von Gilead sprachen untereinander, wer ist der Mann, der anfängt, mit den Ammoniten zu kämpfen? Die sollen das tun. Die haben Jephthä vertrieben. Die müssen kämpfen und die sind feig. Und sie weigern sich, das Volk zu verteidigen. Genau wie Saul das dann später tun wird. Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. Saul hat auch ein Versprechen, dass die Tochter ihm gehört. Keine Steuer sein Leben lang. Das ist ein schönes Versprechen heute, nicht wahr? Kein Steuer, wer diese Goliath bezieht und so. Das ist eine schöne Sache. Jephthä, ein Geliachter, war ein streitbarer Mann. Jetzt brauchen sie ihn. Denn er hat diese Gabe. Vorher brauchen sie ihn nicht. Aber sie wissen um diese Gabe. Trotzdem vertreiben sie ihn aus der Erbe, aus ihrer Sippe, aus das Volk, das er fliehen muss. Aber der Sohn einer Hure, warum so ein Thema? Gesamtbiblische Thema. Wo kommen Hure vor in die Bibel? Rahab war eine Hure. In Jesu eigenen Stammbaum ist diese Hure, nicht wahr? Warum diese Thema Hure und hier Kind von ein Hure? Hurerei ist die allerschlimmste für eine Frau in Israel. Denn das ist das Leben für Lust, nicht das Leben für Liebe. Wer ist der Götze von Lust? Baal. Das ist der Lustgötze, nicht wahr? Mit Kultdirnen. Hurerei ist im Grunde genommen die Benutzung von einer großen Gabe Gottes, nicht im Sinne Gottes, sondern im Sinn einer Götze. Aber wie wir gestern in ein sehr schönes Lied gesungen, auch der üble Wege, der Verfluchten, letzten Endes muss zu Segen führen. Und das ist auch ein gesamtbiblisches Thema. Sie kennen das. Biliam, ja? Muss zu ein Segen führen. Und auch dieser, der stammt von einer Hure ab, wird Israel retten. Der ausgestoßen war von sein eigenes Volk. Und wer ist der zentrale Gestalt in Israel, der ausgestoßen war von sein eigenes Volk? Kreuzige ihn, Jesus. Und der Blick geht zurück zu wen? Von seinem Bruder ausgestoßen werden. Josef, nicht wahr? Hier ist ein gesamtbiblischer Blick. Die Ausgestoßene bringt das Heil. Den wir nicht haben wollen, bringt uns, was wir brauchen. Und das bringt uns auch seelsorgerlich so viel Gedanken, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Es gibt eine ganze hochnasige Art heute mit sogenannten Aussiedler. Ich nenne sie nicht Aussiedler, sondern Neubürger, unter uns umzugehen. Diese armen Leute, sie kommen in unser Land. Wir sollen erst bedenken, was sie alles erlebt haben. In der Sowjetunion, auch in Rumänien unter Ceausescu. In unserer Gemeinde ging ich persönlich hinauf und ich habe den mehrmals besucht. Wir haben gerade heute eine Mesnerin eingesetzt von denen. Die sind ungeheuer dankbar für die Hilfe. Stellen wir uns in die Lage dieser Leute. Stellen wir uns in die Lage Jephthä, wenn wir handeln an solche Menschen. Ich brauche nicht säkulär reden, dass es gibt alle möglichen berühmte Leute, die von einem unehelichen Verhältnis unter denen Leonardo da Vinci und Tolstoi, die hervorgekommen sind. Und es gibt eine ganze Menge von anderen. Wir sollen lernen, Gott denkt demokratisch. Jeder Mensch steht gleich für ihn, als Sündiger und Verlorener, aber der gerettet sein kann durch Christus. Und auch wenn eine Frau vergewaltigt wird und will dieses Kind nicht haben, das spielt keine Rolle, denn Leben gehört nicht dieser Frau, sondern Gott. Dieses Kind hat dann das Recht auf Leben, nicht wahr? Genau das gleiche Recht wie jeder andere. Ob den Mut ihn haben will oder nicht, ist absolut unwichtig hier. Gott ist der Herr des Lebens. Deswegen sollen wir sehr große nachdenken über, wie wir solche Menschen gegenüberstehen. Ich habe immer gelernt von meinen Eltern, und das ist sehr christlich, und die sind Juden, mich immer in die Lage des anderen hineinzuversetzen, wenn ich mich gegen ihn handle. Das ist auch die goldene Regel Jesu, nicht wahr? Man soll zu anderen tun, wie man will, dass man selbst behandelt ist. Und das Merkwürdige ist, dass in dieser Geschichte, es sind gerade denen, die ausgeschlossen sind, wo die Brüder Israel letzten Endes kein Recht hat, geholfen zu werden, wie bei Josef. Ihr wolltet das Böse tun, aber der Herr hat das Gute gebracht. Hier bei Jephthä und vor allem bei Jesus Christus. Kreuzige ihn, aber Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er starb als König der Juden und sein Heil wird an diesen Volk gehen. Das ist Feindesliebe, das Jesus predigt, nicht wahr? Die Feindesliebe vorgedeutet in Josef, in Jephthä und vollendet in Christus selbst. Jephthä, ein Galaticher, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hat Jephthä gezeugt. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurde, stießen sie Jephthä aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben in unserer Familie, denn du bist der Sohn ein anderen. Es gibt ein berühmtes Gedicht von Edwin Markin. Ich kenne das gut auf Englisch, schwer zu übersetzen, aber ich sage das auf einfaches Deutsch. Die haben mich ausgeschlossen von ihrer. Ich bin für denen nichts tauglich. Aber die Liebe und ich, Christus und ich, wir haben einen Kreis gegründet, in den sie eingezogen werden. Die stießen mich aus, ich hol den aber rein. Das ist eine zentral biblische Thema. Und wir sollen sehr vorsichtig sein, wie schnell wir Menschen ausstießen. Ich bin ständig überrascht als Seelsorger, dass alle meine klugsten Überlegungen zunichte sind im Angesicht des Herrn. Ich merke zum Beispiel, ich gehe normalerweise Dienstag in ein Krankenhaus, ich würde gerne in die andere, aber ich kriege keine Fahrliste. Und ich gehe jeden Dienstag, außer in die Ferienzeit. Es gibt Dienstage, wenn ich müde bin. Wenn ich sage, ach Jaffin, du hast so viel zu tun diese Woche und da sind nur ein paar Leute, die du sowieso mehrmals besuchst und es wird nichts bringen. Und gerade diese Dienstage, wo ich gegen meinen eigenen Willen letzten Endes das tun, ich bin kein Preußer, aber ich habe die gleiche Pflichtbewusstsein ein bisschen mindestens, ja, gehe ich dahin und dann erlebe ich Überraschungen. Es sind ganz andere Leute da, wo ein sehr wichtiges Gespräch oder von einer, wo ich 3 oder 4 Gespräche gehabt habe und es scheint mir alles sinnlos zu sein. Plötzlich ist etwas da. Wir verfügen nicht über das Wort und das Heil. Der Seemann ist Gott selbst. Wir sehen durch ihn, aber er ist der Seemann. Und da sollen wir sehr, sehr vorsichtig in unser schnelles Urteil über andere. Und wir sollen lernen, Geduld zu sein. Und das für mich ist sehr schwierig, auch in meinem Alter. Ja, da habe ich mit meinem Dackel was gemeinsam. Der ist auch nicht sehr geduldig geworden. Ja, wie der Herr, wie der Hund und wie der Hund, wie der Herr. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Geht weg, Exil, ausgestoßen. Wo läuft? Das läuft doch die ganze Bibel. Natürlich erreichte ihr Zielsetzung in die Flucht nach Ägyptenland Jesu. Aber wie viel müssen fliehen? Ich denke vor allem an David, wie er ständig fliehen muss, nicht wahr? Er muss vor Saul fliehen, er muss vor Absalom fliehen, und der ist der zentrale König in Israel. Dieser fliehen, bis man zu sein eigenes Recht und Erbe kommt. Das hat auch eine andere Bedeutung. Es gibt eine Wartezeit bei vielen Menschen. Eine Zeit, wo man scheint überhaupt nicht ans Ziel zu kommen. Mose 40 Jahre da mit seinen Schafe in die Wüste. Was soll aus dieser alte Knabe sein? 80 Jahre alt, nicht wahr? Eine Wartezeit. Ich denke an meine Wartezeit. Ich habe sehr, sehr viel studiert. Alle möglichen Gebiete habe ich mit Glaube überhaupt nicht im Sinne. Aber das war sehr wichtig für mich, dass ich das jetzt im Sinne Jesus verwenden kann. Wir sollen auch denken, der Glaubenswege hat Durchstriche. Und das ist immer der Fall mit uns. Strecke, wo keine besondere Sache hervorkommt. Wo die Gemeinde scheint nicht mehr so zu wachsen. Wo man das Gefühl hat, auch in sich selbst, ich habe nicht besonders mehr zu bringen. Wir gehen durch diese Zeiten. Warum? Dass der Herr uns zeigen kann, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dass wir nicht überheben, dass wir nicht glauben an unsere besonderen Gaben. Das ist eine Kraft der Sammlung, psychologisch, biblisch-psychologisch, eine Sammelkraft. Wie war Luther, als er dann weg war? Da sehen wir, wie er viel Zeit weg war, abseits geschoben. Sammelt neue Kraft. So geht es uns auch täglich. Wir brauchen unsere stille Zeit, unsere Gebetszeit. Wir können nicht immer tun. Dieser missionarische Schwung. Die denen am tiefsten gehabt, waren die beste Beter. Die Menschen, die sich absondern und sich verinnerlichen können durch das Wort, dass man wahre Nahrung und wahre Kraft gibt. Das sollen wir denken. Christsein bedeutet nicht immer ernten, nicht immer reinbringen. Sondern es gibt die Zeiten, wenn der Herr uns abseits anscheinend lässt, wo wir uns neu gründen können und müssen in seine Kraft. Und das können wir sehr lernen aus solchen Geschehen, weil das läuft doch die ganze Bibel, nicht wahr? Das ist ein Zentral, und das ist ein biblisch-psychologisch sehr wichtig. Da floh er für seinen Bruder und wohnt im Land Tob, und er sammelt sich bei ihm lose Leute. Nochmal gesamte biblische Themen. Wer hat lose Leute bei ihm gesammelt? David, natürlich. Und zu wem ging Jesu? Ja, zu den Söhnen und zu den Räubern und die Horen. Warum? Als Zeichen. Wir sind für alle da. Jesus, David, Jephthah. Für alle da, als der Gerechte. In Christus ist die Angebot des Gnade für alle Menschen. Für Horen, wenn sie sich bekehren. Für Mörder, wenn sie sich bekehren. Es dauert Zeit, und es gibt keine billige Gnade. Ich arbeite viel unter solche. Auch unter Mörder. Mit dem Schwarzen Kreuz. Es dauert viel Zeit, und es wird ein sehr langer Prozess, aber da ist ein Angebot des Heils. Jephthah ging unter lose Leute. David, Jesus. Wir sollen das auch tun. Und uns nicht scheuen. Wenn wir die Kraft, nicht ganz junge Leute, die sind denen, die gerade, bumm, wir wollen mit 15, 16 unter den Drogenhändlern sagen, nein, das ist nicht. Man braucht Kraft dazu. Man braucht eine Reife dazu. Aber das Angebot des Heil Jesu ist für alle Menschen da. Und das ist nicht eine Floskeln, sondern eine Wahrheit. Er spricht den Weg frei zu sein Reich für ein bußtuende Mörder am Kreuz. Sein Angebot des Heil gilt allen. Und das ist vorgedeutet. In Jephthah und in David, unter anderem. Wir sehen die Bibel ständig, diese gesamtbiblische Zusammenhänge. Warum? Weil es geht um zentrale Themen, die für uns, für unser Leben, für unser Verständnis Jesu und für unsere Seelsorge wichtig sind. Schauen wir weiter. Und eigene Zeit, danach kämpfen die Ammoniter mit Israel. Als nun Ammoniter mit Israel kämpfen, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephthah aus dem Land Tob zu holen und sprachen zu ihm, komm, sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Ist das unverschämt oder ist das sehr schwierig für denen? Beides. Es ist unverschämt, dass sie ihn holen, den sie weggestoßen hat. Aber es ist ungeheuer schwierig. Ich werde sehr schwierig für jemand zu gehen, den ich gesagt habe, weg mit dir habe ich nichts zu tun, dass ich zu ihm dann hinkomme und sage, ich brauche dich. Es ist beide zugleich unverschämt und inniglich ungeheuerlich schwierig, weil sie müssen zugeben, wir brauchen ihn, er wird sogar unser Haupt sein. Aber das zeigt auch die Fähigkeit Israels zu lernen. Und wir sehen das durch das ganze Josef geschehen. Nicht wahr? Es ist Juda, der Josef verkauft. Und es ist Juda, der sich einsteht dann für Benjamin. Nicht wahr? Wir sind da zu lernen. Wir sind nicht vollendete Christen, aber keine von uns. Wir sind da zu lernen und Israel ist lernfähig und wird endgültig lernfähig, wenn Jesus wiederkommt. Und das sollen wir auch lernfähig. Wir haben nicht die letzte Wahrheit verpachtet. Und wenn wir immer unsere Frömmigkeit vortun und unsere besonderen Gaben, dann gehen wir immer in die Tiefe. Wir leben aus Gnade, aus Buße, aus Erkenntnis unserer Niedrigkeit und dass alles von dem Herrn kommt. Und das zeigt diese Geschichte mit Jephthä. Wie ist das? Ausgestoßen von den allen. Stellen Sie sich vor, ausgestoßen von allen zu werden. Stellen Sie vor, was Hiobs Lage war zum Beispiel. Wie Josefs Lage. Was für Ungerechtigkeit. Wir sind da zu lernen. Und wir lernen öfters, in wen wir einen Fall im Fleisch haben, wie Paulus. Der Herr ist auch ein Erzieher. Welches Buch der Bibel hat das als Hauptthema, der Herr als Erzieher? Der Prophetenbuch Hosea, nicht wahr? Da geht es auch in Bezug zu Hore, nicht wahr? Diese Thema. Schauen wir weiter. Komm und sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Und Jephthä sprach zu den Ältesten von Gilead, die Verantwortung haben. Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Er nennt die Sache bei Namen. Die Brüder, was sie erleben bei Josef, musste erschrecken für denen sein. Wenn sie plötzlich merken, der hat die Macht jetzt uns umzubringen. Hier geht es um die Frage, wenn Jephthä nicht für uns kämpft, dann gehen wir unter. Er stellt es die Finger auf ihre Wunde. Bitte, wenn der Herr die Finger auf eure Wunde zeigt, such nicht irgendeine Sündenbock, sondern nimmt das an. Das ist die Allerschwerste gegen unsere Selbstgerechtigkeit, gegen die Pharisäer in uns. Und sofort wollen wir in Schutz nehmen, nicht wahr? Ich habe es nicht so gemeint und man muss denken, du bist keine richtige Bruder und du musst unser Lager und so. Man hat Tausende Entschuldigungen. Wenn der Fingerzeichen Gottes auf euch kommt, nimmt das an. Denn damit nehmen sie Kreuz an. Damit bekennen sie, dass sie brauchen Gnade und sie brauchen Vergeben. Und wenn sie immer sich in Schutz nehmen, dann sind sie ganz fertig, sind ganz in Ordnung. Man schützt sich ab. Brauchen richtig keine Buße, kein Gekreuzigter. Wenn Gottes Fingerzeichen geht auf Sie, wie es hier genau geht auf den Bruder, nehmen Sie das an. Tun Sie Buße und sei ehrlich mit sich selbst, die Balken aus die eigenen Augen, die Balkone aus die eigenen Augen zu entfernen. Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Ja, schön. Solange es gut geht, können wir machen, was wir wollen. Und wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir, wo wir vorher nur Verachtung gehabt haben. Wir sollen jetzt immer handeln, als ob wir in Not sind. Denn wir alle sind in Not. Und das ist der Sterbensnot und der Sündennot. Und wir sollen uns immer in die Lage des anderen sich hineinversetzen, auf wen wir handeln. Das ist gut biblisch. Ich bin so als Jude erzogen. Ich glaube, ich habe auch in diesem Kreis erzählt, wie ich ein Predigt gehalten habe. Und nachher kommt eine junge Dame ausatmen in die Sakristei und sagt, Herr Pfarrer, das war ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie betroffen? Sie sagt, für meine Schwiegermutter. Ja, so ist, nicht wahr? Ja. Lassen Sie sich recht betroffen. Wer ist der Sündenbock immer geworden? Israel. Jesus hat uns belehrt, dass wir nicht Sündenböcke aussuchen sollen, sondern die Schuld bei uns selbst. Und wir Juden sind so erzogen. Und die Christen? Nein, es ist die andere. Es ist die Schwiegermutter, die Leute, die da oben. Ich denke öfters, wer hat näher zu Jesus gelebt? Die Juden oder die Christen? Wer hat die andere Wange hingehalten, als sie geschlagen waren? Wir. Nicht weil wir wollten, sondern weil wir müssten. Und wer hat Kriege dann immer gemacht? Für Nationalehre und Macht. Die Christen. Da ist irgendein Geheimnis in dieser Erwählung Israel. Er kann seine Erwählung nicht bereuen, dass in vielen Hinsichten die Juden näher zu den gekreuzigten Jesus in täglicher Leben gelebt als die Christen. Das ist eine harte Wahrheit, aber ich glaube, es ist ja. Er gibt einen jüdischen Blick, das bedeutet, man kann so oder so denken, oder vielleicht noch was. Ja, ja, ja. Schauen wir weiter. Ich will, vor ich die zentrale Sache am Schluss nur, ich will nicht Wort um Wort und Satz, nur um die Frage, Jephthä zeigt, Gott hat uns dieses Land gegeben. Und er meint die Herzland. Er meint nicht Gilead. Gilead haben wir doch Brauch. Das haben wir genommen, weil dieser Weg gesperrt war für die 2,5 Stämme. Hier geht es, wo es steht, sehr deutlich, das Land, unser Land. Und das Land bedeutet Kernland. Und was ist Kernland? Das ist der Westbank, nicht der Ostbank. Das ist sehr deutlich in diesem Geschehen. Sie müssen wissen, für die Juden gibt es 4 heilige Städte. Wissen Sie, wie sie heißen? Die hochheilige Stadt Jerusalem, was ist der zweitheiligste Stadt? Hebron, und das ist zentral hier. Dann gibt aus Tiberias und Safed, aus historischer Gründe sind sie heilige Städte. Aber Hebron und vor allem Jerusalem, aber Hebron ist die, ja sicher, die Patriarchen auch da beerdigt. Die Stadt von Kaleb, nicht wahr? Der Ort, wo David das zweite Mal eingesagt war. Wenn die Leute reden über Völkerrecht, und sagt, dass Israel handelt über Völkerrecht. Ich sage Sie was als Historiker. Der Urvölkerrechte Grotius im 17. Jahrhundert Holländer. Völkerrecht geht er zurück zu Heiligenrecht. Das bedeutet, Gottes Recht ist die Grundlage für Recht überhaupt. Gott hat Israel dieses Land gegeben. Nicht nur das, sondern Israel, wir haben immer in dieses Land gelebt. Es steht in Torah, die keine Gültigkeit für uns hat. Aber er steht in Talmud, die keine Gültigkeit für uns hat, dass ein Leben lang in Israel ist genauso gültig, als das ganze Gesetz zu halten. Und sehr schwierig, das ganze Gesetz kann niemand halten, wie Petrus uns deutlich verkündigt und Jesus doch der Bergpredigt. Aber ein Leben in Israel, denn es war ungeheuer schwierig für einen Jude in Israel. Denken Sie an die verschiedenen Vertreibungen, wellenweise. Aber es hat immer wieder Juden da gewohnt. Immer wieder eine Kontinuität. Das bedeutet, wir haben das Grundrecht auf dieses Land, denn der Herr hat uns dieses Land gegeben. Und die Leute, die sogenannte Palästinenser, die waren eine ganz kleine Gruppe. Als Mordechai Adon, Israels größter Maler, ein guter Freund von mir, 1933 nach Israel ging, er sagt, das Land war kaum besiedelt. Da waren kaum Menschen da, ein paar Juden, ein paar Araber. Aber sehr, sehr wenige Menschen. Die haben sich gemerkt, es gibt mehr Störche in Palästina als in jeder Teil der Welt. Wissen Sie, ich habe nie geglaubt, dass die Störche Kinder tragen, bis 2 Erfahrungen, die ich gehabt, mich anders überzeugt. Das erste war, ich habe einmal eine hochschwangere Frau, die war Missionarin, eine Freundin von meiner Frau in Erlangen. Haben wir besucht, sie war hochschwanger, und den gleichen Abend kam ein Kind. Und das war das erste Mal, dass ich einen Storch gesehen habe. Direkt vor ich hinkam, da habe ich gewusst, deswegen, warum der Storch da war. Ja? Ja, und wie ist es bei den Palästinensern? Die vermehren sich wie kein anderes Volk. Und wo gibt die meisten Störche in die Welt? In Palästina, nicht wahr? Das ist ja sicher, das ist, was dahinter steckt. Ja, glauben Sie nicht, dass das ein Märchen ist. Nein, nein. Nein, nein. Dieses Land gehört Israel. Es gehört Israel, weil Gott dieses Land eigentlich gehört nicht Israel, sondern Gott. Und Gott gibt dieses Land Israel in alle Ewigkeit. Und deswegen, was die Völker, was sollen wir sagen zu Völkerrecht? Haben die Völker was getan für uns, als wir massenweise deportiert waren nach Auschwitz? Ich habe gestern gesagt, wir haben ein Bild gehabt von der RAF, von der Royal Air Force, von England, 1942, von Auschwitz. Churchill und Roosevelt haben das gewusst. Und die haben nichts getan. Sollen wir auf die, und die haben uns angegriffen
als wir in Irak diese Atomreaktor kaputt gemacht haben. Was wäre passiert, wenn wir das nicht getan haben? Und es sind immer gegen uns. Ich habe gehört in deutschen Medien, hier sind 12 Zivilisten abgeschoben. Zivilisten? Weil die sind Terroristen. Und nicht nur Terroristen, sie sind Schwerverbrecher. Das ist ein schönes Wort für einen Zivilist, ja? Gott gibt Israel das Land und die Argumenten Jephtha, die gehen jetzt über das Ostbank. Nicht über das Westbank, die noch Zentralkernland, haben noch natürlich viel mehr Gültigkeit für Kernland Israel. Jetzt wollen wir aber zu diesem schweren Text. Ich lese das und ich lege das dann so gut ich kann aus. Und Jephthä gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du die Ammonite in mein Hand, so soll, was mir aus meiner Haustüre entgegengeht, wenn ich von den Ammoniten heil zurückkomme, dem Herrn gehören, und ich will als Brandopfer, gesamt, verbrannt, darbringen. So zog Jephthä auf die Ammoniten los, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hände. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Arab an bis hin nach Minit. 20 Städte. Und bis nach Abel-Keramim, so würden die Ammoniten gedemütigt für den Israeliten. Als nun Jephthä nach Mispa zu seinem Haus kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihn entgegen, mit Pauken und Reigen. Ein Freudetanz. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich, denn ich habe meinen Mund aufgetan für den Herrn und kann's nicht widerrufen. Sie aber sprach, mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan für den Herrn, so tu mit mir, wie dein Mund geredet hat, das ist eine gute Tochter. Nachdem der Herr dich gerecht hat an deinen Feinden, die Ammoniter. Und sie sprach zu ihrem Vater, du wollest mir das gewähren, lass mir 2 Monate, dass ich hingehe auf die Berge und mein Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielen. Er sprach, geh hin und ließ sie 2 Monate gehen. Da ging sie hin mit ihrem Gespielen und beweinte ihr Jungfrauschaft auf den Bergen und nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater. Und er tat ihr, wie er gelobt hatte, und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es war Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen zu klagen um die Tochter Jephthas, des Galadites, 4 Tage im Jahr. Wer für Musik interessiert, es gibt einen drittrangigen Komponist, der ein sehr großes Werk geschrieben hat. Der ist ein Bindeglied zwischen Schütz und Bach, der heißt Carissimi. Wer hat diesen Namen je gehört? Carissimi? Er ist in die Zeit genau zwischen Schütz und Bach. Er hat ein Jephthä geschrieben. Ich habe mit 16 pro rate fili Israel gesungen. Das ist unter den größten Musik, was je geschrieben war. Weinet ihr Töchter Israel zu diesem Text. Ich empfehle dieses Werk für jeden. Nebenan, was ist Händels letzte Werk? Der große Ausleger des Alten Testaments in Musik. Was ist sein letztes Werk? Jephthä, nicht wahr? Jetzt wollen wir diesen Text. Und ich bitte Sie, dass ich was lese, weil ich will, dass das alles sehr so genau wie möglich da gemacht wird. Und das, ich lese aus einem Teil von meinem Buch. Liebe Brüder und Schwestern, kaum ein Text im Alten Testament wird für uns moderne, menschlich denkende Wesen so abstoßend sein wie gerade diese. Die erste Reaktion von jenen, welche die Bibel nicht sonderlich gut kennen, ist bestimmt, das ist ein Gott der Rache, der Gott Israels, der Gott des Alten Testaments. Aber Jesu und seine Liebe ist total anders. Er würde nicht verlangen, dass Jephthä ihn seine eigene Tochter opfern solle. Es geht um die Tatsache, dass Gott das erlaubt. Das ist das Herausfordernde. Aber noch mehr ist diese Aussage schockierend für die, welche die Bibel gut kennen. Und zwar vor allem im alttestamentlichen Rahmen, nicht zuerst in Bezug zum Neuen Testament. Wieso? Hat nicht der Gott Israels Abraham befohlen, ihn sein einziger Sohn zu opfern? Jephthä hat nur diese einzige Tochter. Aber der Herr, der Gott Israel, wollte damit Abrahams Glauben und Gehorsam prüfen und im letzten Moment würde ein Opfertier anstelle von Isaak geopfert. Interessant ist hier auch die enge Beziehung zu Jesus Christus, der als Sohn Gottes für uns geopfert wird. Isaak trug das Holz für das Feuer auf seinen Rücken, wie später Jesus sein Kreuz trug. Dazu werden die Kinderopfer, der Könige für Moloch als Gräuel in Gottes Augen betrachtet, im Alten Testament, als etwas Heidnisches und Widergöttliches, vor allem unter Jeremia, so predigt zum Beispiel Jeremia deutlich gegen diesen Brauch. Wieso erlaubte Gott dann Jephthä, ihn, sein einzige Tochter, zu opfern? Dazu folgendes. Erstens. Hier geht es um ein Gelübde zu Gott, welche Jephthä selbst aus eigenen Willen gemacht hat. Anders als bei der Opferung Isaaks, wo der Herr dieses verlangt hat. Wer dem Herrn ein Gelübde gibt, muss sich an diese Gelübde halten, sonst lügen wir den Herrn an. Dazu hat der Herr seinen Teil getan, was Jephthä von ihm verlangt hat. Nämlich er schlug die Ammoniter, einen großen Feind für Jephthä und für Israel. Und er hat damit tausende Leben gerettet. Eine wird geopfert. Zweitens. Biblisch gesehen ist unsere Beziehung zum Herrn das Bestimmende, das Wichtigste für uns. So gab der Herr Mose zwei Tafeln. Und die erste Tafel hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, die zweite dann mit unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Die erste Tafel ist die wichtigere, denn nur aus Gottes Liebe und aus Gehorsam ihm gegenüber können wir unseren Nächsten lieben. Er verfügt über die Liebe und nicht wir. Wenn Jephthä nicht tun würde, was er dem Herrn versprochen hat, und zwar aus freien Willen, nach seinem eigenen Vorschlag, dann würde seine Beziehung zum Herrn außer Kraft gesetzt. Das ist erst von Jephthäs Lage, nicht warum Gott das annimmt. Aber vier Fragen, warum der Herr dann erlaubte, dass diese Opferung stattfand. Verlangt er denn nach Blut? Jawohl. Verlangt er denn nach Blut? Jawohl. Er verlangt nach Söhne unsere Schuld und Sünde. Und diese Söhne geschieht im Alten Testament vor allem und fast ausschließlich durch Tieropfer anstelle von Menschenopfer. Die Tier legt sein, der Priester legt seine Hand auf den Tier, er geht für den Opfernden in den Tod, an seine Stelle. Jawohl, anstelle von Menschenopfer, denn bei jedem Opfergang legt der Priester seine Hände auf das Opfertier, um zu zeigen, dass dieses Tier für mich an meine Stelle in den Tod gehen muss, für den Opfernden. Mit Ausnahme von unserem Text erlaubt Gott im Alten Testament keine Menschenopfer. Und dieses Menschenopfer hat er nicht selbst verlangt, sondern Jephthä hat ihm diese Gelübde getan und der Herr hat seinen Teil gehalten. Aber, das Neue Testament ist geprägt von Menschenopfer, nicht das Alte, nicht von Tieropfer. Denn Jesus Christus, Gottes eigener Sohn, starb freiwillig an unserer Stelle, an der Stelle von allen Tieropfern, damit wir Frieden mit dem Herrn haben. Dieses Menschenopfer, und das ist, was es ist, ist gerade Mittelpunkt des ganzen Neuen Testaments. Wer würde das in Frage stellen? Das ist Jesus' Erhöhung. Warum fordert Gott überhaupt dieses Opfer? Oder anders gesagt, warum erlaubt er, dass Jephthä sein einziges Kind opfert und warum opfert er dann selbst sein einziger Sohn für uns? Sind wir denn nicht Herr unseres Lebens? Und das geht es letzten Endes, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind nicht Herr unseres Lebens. Wer so denkt, denkt letzten Endes nicht nur unbiblisch, sondern auch unmenschlich. Jawohl, unmenschlich. Wieso? Wenn wir wirklich Herr unseres Lebens sind, wir und nur wir ohne Gott, dann benehmen wir uns, als ob wir der Schöpfer selbst wären. Kommt Leben von uns oder von dem Herrn? Das ist eine zentrale Frage bei hier. Und wer Herr des Lebens ist, wer diesen Anfang gemacht hat, der ist auch Herr über das Ende, den Tod. Dazu, wenn wir wirklich Herr unseres Lebens sind, dann haben wir keine Antwort auf menschliche Schuld. Wir können diese Schuld verneinen. Wir können versuchen, uns selbst zu vergeben. Aber die Schuld, welche jeden Mensch plagt, ob das zugibt oder nicht, bleibt unversöhnt ohne ein Versöhner. Und gerade dieser Versöhner, Jesus Christus, versöhnt uns mit dem Vater durch sein Blut, Menschenblut. Das Leben ist im Blut und das Leben gehört Gott. Und dieses Blutopfer ist für uns an unserer Stelle, damit unser Blut nicht zum Himmel schreit, Kain und Abel. Denn nach der Bergpredigt sind wir alle Mörder im Geist, jeder, der je gehasst hat. Dieses Blutopfer, zuerst durch Tiere an unserer Stelle, dann endgültig durch Jesus Christus an unserer Stelle, ist dann ein Opfer für uns, um unser Leben zu retten, endgültig zu retten. Denn der Herr ist Herr über Leben und Tod, nicht wir. Und der Tod ist der Sünde Zold. Aus dieser Verfluchung des Todes können wir nur gerettet werden durch Versöhnung mit dem Geber des Lebens. Gott ist nicht unmenschlich, sondern seine Wege sind vielmehr für uns in unserem Interesse als unseren eigenen Wege. Einfach gesagt, ich bin mein schlimmster Feind, Gott, Jesus Christus ist mein bester Freund. Denn unsere Wege, wenn wir Herr unseres Lebens sind, führen zu ungesühnter Schuld und dann zu einem Tod, der uns hilflos und sprachlos lässt. Der Herr überwindet diesen Tod, den ewigen Tod, gerade durch den Tod, und zwar seines eigenen Sohn Jesus Christus, entmächtigt den Tod zweifach, indem er die tiefe Ursache des Todes, unsere Entfernung von dem Herrn des Lebens für uns trug, welche zum Todesurteil geführt hat. Und dann entmächtigt er den Tod für uns, indem er als der lebendige Herr über Leben und Tod auferstanden ist von dem Tod. Seine Auferstehung ist der Weg zu unserer Auferstehung. Aber durch Nachfolge in seinem Weg, durch Kreuzesnachfolge. Einfach gesagt, der Herr will uns mit ihm versöhnen, trotz unserer Schuld und Sünde. Er tut das bis ins Blut hinein, bis ins Leben hinein. Erst durch Tieropfer an unsere Stelle und dann durch die Opferung sein eigenes Sohn an unsere Stelle. Damit bekommen wir Frieden, Shalom mit dem Vater, indem wir versöhnt sind und auch das Angebot, durch den Tod zum ewigen Leben zu gelangen. Jephthas Opferung seiner einzigen Tochter ist dann eine deutliche Vordeutung der Opferung Jesu Christi, Gottes einziger Sohn. Denn jene Opferung kommt wegen ein Gelübdes, welche Jephthas selbst sich auferlegt hat. Der Herr tut, was Jephthas verlangt. Jesus hat auch seinen Tod auf sich selbst genommen, nicht wahr? Der Herr tut, was Jephthas verlangt, und damit rettet er nicht nur Israel, sondern sehr viel Israeliten. Der Herr nahm diese Opfer Jephthas an, um seine Herrschaft über uns zu bestätigen. Eine Herrschaft, welche uns zutiefst zugute gekommen ist und zugute kommen wird durch Gottes Opferung seines eigenen Sohn Jesus Christus. Wehe uns, wenn wir nach unserer menschlichen Auffassung rufen, dass wir Herr unseres Lebens sind. Denn wenn wir so denken und leben, ist die Herrschaft der Gottesferne, der Sünde und des ewigen Todes über uns unversöhnt durch das Opferblut unseres Herrn Jesus Christus. Die Lage von Jephthas Tochter ist natürlich tragisch. Sie ist sicherlich nicht schuldig an dem, was geschehen wird und muss. Warum beweint sie ihre Jungfraulichkeit? Nicht wie die modernen Menschen meinen, weil sie diesen großen Genuss nicht erlebt hat, sondern weil sie das erste und auch grundlegende Gebot Israels nicht erfüllen kann, nämlich Leben hervorzubringen. Sie bleibt auch namenslos. Meine Frau hat mich heute gefragt unterwegs, wie hieß sie eigentlich? Sie bleibt namenslos. Sie kennen die Geschichte mit Hannah, dass sie kein Kind gehabt hat und wie diese besondere Betonung auf Leben. Seid fruchtbar und mehret euch. Wenn ich was Lustiges dazwischen bringen kann, das ist die erste Gebot. Manche kennen diese Geschichte, manche nicht. Diese mehret euch als die allererste Gebote von den 613 Geboten und Verbote hat die Oberkirchenrat mir geholfen, in die Tiefe zu verstehen. Denn meine erste Woche in Mannsheim habe ich einen Brief gekriegt, Herr Pfarrer, Ihr Gehalt wird gekürzt, etwa 200 Mark im Monat. Ich habe gedacht, was habe ich getan? Weil Mannsheim unter 2500 Seele geworden ist. So, was habe ich getan? Ich habe gekämpft mit praktischer Theologie. Bei jeder Traugespräch und jeder Taufgespräch habe ich gefragt, was ist der erste aller Gebote Gottes? Ja, du sollst keinen Gott neben mir haben, haben manche gesagt. Nein, von den 613, niemand hat gewusst, mehret euch, das ist, was Gott will. Und das hat was genutzt in diesem praktischen Sinn, denn vor ein paar Jahren habe ich einen Brief gekriegt, Pfarrer Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird erhöht, mehr als 300 Mark, ja, mit Inflation und alles. Ja, Mannsheim ist über 2500 Evangelische. Sei fruchtbar und mehret euch. Vielleicht deswegen Ihrer Namenslosigkeit, denn sie ist das Opfer Ihres Vaters Gelübde, ohne persönlich dazu beizutragen zu haben. Vielleicht deswegen auch Ihre Namenslosigkeit, denn sie ist das Opfer Ihres Vaters Gelübde, ohne persönlich dazu beizutragen zu haben. Sie nimmt es nur an. Der Herr, der Gott Israels, Herr über das Leben, und Leben ist das höchste Gut in Israel. Abtreibung ist dann ein Gräuel sondergleichen für fromme Juden, eine Verneinung von Gottes Herrschaft über Leben und Tod. Aber die Lage von Jephthas Tochter, welche Chrysomys so tief dargestellt hat und auch Händel in seinem letzten Oratorium, beantwortet auch, warum der Herr diese Opferung angenommen hat. Er hat viele Leben gerettet und auch sein Volk durch diesen Sieg. Aber dadurch wird ein Preis verlangt. Und dieser Preis hängt gerade mit seiner Herrschaft über Leben und Tod zusammen, mit Jephthas Gelübde. Und vergessen wir niemals in diesem Zusammenhang, dass der Herr seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Das ist ein schönes Floskeln, das wir immer sagen, aber überlegen Sie, was das bedeutet. Dass der Herr seinen eigenen Sohn nicht verschont, seinen eigenen Sohn. Sein Leiden und seine Opferung, damit unsere Schuld, unsere Entfernung vom Leben, von dem Herrn endgültig gesühnt wird. Und sagt uns nicht gerade das Neue Testament, dass der neue Mensch in uns sterben muss, letzten Endes dem Herrn geopfert werden muss, dass wir neu in Jesus Christus leben können. Gelobt sei der Herr, der lebendige Gott Israels, Jesus Christus, der uns durch sein Opferblut mit dem Vater versöhnt hat. Amen. Wir beten. Dieser Stein ist tot. Er kann nicht durch meine Hände sprechen. Aber in der Tiefe des Jordans legten die Priester 12 Steine, lebendig als Israel durch den Fluss ging. Und so hat Mose lebendiges Wasser von Fels gerufen zu seinem eigenen Tod. Aber du, Herr Jesus, gingst durch den Stein des Fluches, des Gesetzes, und kamst lebendig hervor. Halleluja. Amen.